Die königlichen Pflichten wurden eigentlich erst so erfunden durch Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha aus Oberfranken, der damals...
Ein Franke, das ist ja überhaupt, das ist ja überhaupt für mich als Franke das, das Heißeste, dass die ganzen Winzers im Prinzip ihre Wurzeln bei uns in Franken haben.
Ich wusste gar nicht, dass du ein Franke bist.
Na freilich, wenn ich nicht so gut beim Fernsehen gelandet wäre, würde ich heute England regieren.
Nonstop-Nomsen. Macht Laune.
Servus und herzlich willkommen. Folge 9 von Nonstop-Nomsen. Schön, dass du reinhörst. Diesmal habe ich mir eine Fernsehkollegin eingeladen, die als Expertin für europäische Königshäuser immer gefragt ist, wenn du echtes Wissen über die Royals brauchst. Julia Melchior. Ihre letzte Doku über die spanische Königin Letizia hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Julia weiß wirklich, wie der königliche Alltag aussieht. Aktuell ist die Welt der Windsors ordentlich durchgeschüttelt worden und viele Fans sind mehr als nur gerührt vom sogenannten Mexit. Mir hat sich dieser ganze Hype um Königshäuser lange nicht erschlossen. Ich weiß noch, dass ich am Tag des Todes von Lady Diana, es war ein Sonntag, zu Hause vom Bayerischen Rundfunk angerufen wurde und dann bei Bayern 3 eine Sondersendung moderierte, die mich angesichts der tragischen Ereignisse damals auch echt mitgenommen hat. Jetzt redet alles über Harry und Meghan, die ich aus ihrer Erfolgsserie Suits kannte und ihren Rückzug aus der Familie. Goodbye Windsor könnte irgendwie auch eine neue Vox-Serie werden. Mit Julia spreche ich über die Hintergründe dieses im englischen Königshauses so einmaligen Schrittes. Wir werfen natürlich auch einen Blick auf die anderen Königshäuser Europas und klären, ob Mitglied einer königlichen Familie sein am Ende nicht doch auch ein ganz normaler Job ist. Freue dich auf jede Menge Geschichten, die eben nur eine echte Insiderin erzählen kann. Heute also Nonstop-Nomsen Royal mit Julia Melchior. Ich wünsche dir als geneigte Hörerin oder geneigtem Hörer viel Vergnügen. Grüß dich, Julia.
Grüß dich, Ingo.
Mir fehlen ja fast ein bisschen die Kameras. Normalerweise sehen wir uns immer beim Fernsehen, da bist du unsere royale Expertin. Und dann sind mir ein paar Kameras da, jetzt so völlig ohne. Ich fühle mich fast ein bisschen nackt mit dir.
Ja, mir geht das auch so. Ich musste mich heute gar nicht zurecht machen, um mich mit dir zu treffen.
Ja, genau. Ein Bild werden wir nachher schon noch machen. Die wichtigste Frage vorneweg, also die kriegst du wahrscheinlich momentan jeden Tag. Wie geht's Harry und Meghan?
Ich glaube, dass es den beiden jetzt gerade gut geht, weil sie wahrscheinlich ihre kleine Familie genießen und so den ersten Trubel hinter sich gelassen haben, aber das auch erstmal sacken lassen müssen, was sich da in den letzten Tagen und Wochen ereignet hat.
Ja, glaubst du, die haben damit gerechnet, dass das medial so einen weltweiten Aufschlag gibt?
Die müssen damit gerechnet haben. Manch einer sagt ja sogar, sie hätten es sogar ein bisschen so geplant, dass da eine Strategie dahinter steckt. Das will ich denen jetzt so gar nicht unterstellen, aber... Die haben mit einem Riesenbrimborium geheiratet. Sie sind angetreten, um sich in den Dienst der Krone zu stellen und wollten ihrer Majestät dienen. Und dann kam halt auch sofort das Kind. Und das, ja. Und dann auf einmal haben sie sich jetzt mit einem Riesenpaukenschlag zurückgezogen. Also ich meine, das ist jetzt die Weltöffentlichkeit hat auf dieses Paar geblickt. Sie waren vorher schon eins der berühmtesten Paare der Welt. Jetzt kennt sie endgültig jeder.
Ja, aber war das was sich über Monate entwickelt hat, glaubst du? Oder gab es da irgendwie eine Initialzündung, wo sie zu ihm gesagt hat, so Harry, jetzt wir packen unsere Koffer?
Also ich glaube, dass sich das über Monate entwickelt hat. Es hat auch einige Anzeichen schon gegeben im letzten Jahr, dass er hat sich zurückgezogen aus der gemeinsamen Stiftung, die er mit William hatte. Das Büro von den beiden Brüdern wurde getrennt. Aber es ist ja doch irgendwie tragisch, weil Meghan hat sich extra taufen lassen, um zu heiraten. Denn das spielt eine wichtige Rolle, damit der Harry in der Thronfolge bleibt. Also sie hat eigentlich schon die Signale gesetzt, dass sie das Ganze mitmachen will. Und dann wurde ihr das relativ schnell zu viel. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es einfach sehr schnell ging bei den beiden. Also sie hat sich, glaube ich, konnte das gar nicht so richtig umreißen, was da auf sie zukommt. Die beiden haben sich ja kennengelernt, verliebt und sie ist ja recht kurz vor der Hochzeit auch erst nach England gezogen. Also ich meine, da so richtig im Wissen, was da auf sie zukommt, glaube ich nicht, dass das so war.
Die fand es vielleicht cool, den Gedanken, so Prinzessin zu werden oder ist sie jetzt, was ist sie, Duchess oder irgendwas?
Die Duchess, die Herzogin, ja. Natürlich ist das cool, weil man auch dann eine ganz andere Plattform hat. Also ich meine, sie hat ja auch gute Themen, für die sie sich stark macht. Und sie hätte dann also auch die Plattform dadurch gehabt, diese Themen in die Welt zu tragen und durchaus Themen zu besetzen, auch für die Krone. Aber ich glaube, das war ihr überhaupt nicht, diese Dimensionen waren ihr nicht klar. Und sie war halt auch eine gestandene Frau, ist eine gestandene Frau, stand mitten im Berufsleben mit ihrer Schauspielkarriere, finanziell unabhängig, auch schon ein bisschen reifer. Und sich dann so einzugliedern in so eine traditionsreiche Institution, das ist ihr ganz offenbar nicht so leicht gefallen.
Aber die Firma war ja Harry zumindest Zeit seines Lebens schon bekannt. Also der wusste, worauf dieses Paar dann zusteuert und welchen Platz es dann für die beiden auch in diesem ganzen Konstrukt Windsor gibt, oder?
Ich glaube, Harrys großes Glück ist, dass er der Bruder des Thronanwärters ist und sich deshalb so ein bisschen, sagen wir mal so, die Freiheit hatte, jetzt sich zurückziehen zu können. An der Stelle von William hätte er das nie machen können, weil...
Als Thronfolger kannst du nicht sagen, Entschuldigung, nee, ich muss weg.
Dann hätte es halt wirklich für eine riesen Monarchiekrise gesorgt. Ja. Aber gut, er ist halt nur heute, glaube ich, Nummer 6 oder Nummer 7 in der Thronfolge seit den Kindern von William. Und man braucht ihn eigentlich nicht mehr als Thronanwärter, als Reserve im Fall der Fälle. Aber er war halt einfach ein wahnsinnig beliebtes Mitglied der königlichen Familie, nach der Queen, die Nummer 2 in der Popularität. Und auch jemand, der einfach viel geleistet hat fürs Königshaus. Und der wird jetzt eine große Lücke reißen. Und das sind ja auch die Aufgaben von Harry, die müssen jetzt andere Schultern tragen.
Ja, aber ich meine, für William ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass der dann erstmal in Kanada ist. Dann ist der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf ihn gerichtet. Und vielleicht sagt Charles am Ende doch, ach komm, ich wink die Krone durch und dann mach du mal weiter.
Ja gut, das wäre in der Tat ein sehr toller Schritt, muss ich sagen. Denn ich halte das britische Königshaus durchaus für etwas reformbedürftig im Vergleich auch zu den anderen Königshäusern in Europa. Liegt vielleicht auch daran, dass diese großartige Königin halt schon seit so vielen Jahrzehnten am Zepter festhält. Aber ich weiß nicht, Charles hat so lange darauf gewartet. Vielleicht wird sie rückt ja auch jetzt schon mehr und mehr in die Aufgaben der Königin. Sie zieht sich ja mal so ein bisschen mehr zurück. Also wird sowas wie ein Interimsregent sein. Ob er eines Tages wirklich sagt, ich wink das durch, ich weiß es nicht. Aber das wäre in der Tat ein zeitgemäßer Schritt.
Ich muss ja nochmal sagen, die Queen als politische Institution in England hat ja jetzt keine wirkliche Funktion mehr. Ja? Selbst wenn sie dann im Parlament sitzt, liest sie vor, was andere geschrieben haben, oder?
Ja, das ist im Prinzip wie bei allen Staatsoberhäuptern in unseren zumindest westeuropäischen Demokratien, dass sie ja eigentlich eher eine zeremonielle Aufgabe haben. Aber die Königin wird immer so dafür geschätzt, halt, dass niemand eine größere politische Erfahrung hat als sie. Also ich meine, sie war schon Königin, Staatschefin von Großbritannien, als Churchill der Premierminister war und hat also, ich glaube, inzwischen sind es, ich bin jetzt mit dem Zählen nicht mehr so hinterher, aber also
hat 14, einige Premiers erlebt.
Also 14 ja. Waren es auf jeden Fall, 14 Premierminister. Und die einmal die Woche zu ihr kommen. Und man weiß auch von der Königin, dass sie die Staatspapiere, die ihr einmal die Woche in den berühmten roten Koffern gebracht werden, dass sie die wirklich mit einer großen Akribie und Gewissenhaftigkeit durcharbeitet und dadurch natürlich auch einfach eine große Erfahrung, ein großes Wissen hat.
Jetzt gibt es ja in England nicht nur den Maxit, sondern auch noch den Brexit. Da hat die Queen gleich zwei große Probleme am Hacken. Welches das Schlimmere für England?
Also sagen wir mal so, der Brexit ist natürlich das Schlimmere.
War eine Fangfrage.
Aber den Maxit, den hat sie besser gelöst. Da hatte sie einen Einfluss drauf und hat es nicht so dahin plätschern lassen wie beim Brexit, das hat sie nicht zugelassen, sondern relativ schnell ja doch Entscheidungen getroffen. Ich glaube auch, dass sie striktere Entscheidungen getroffen hat, als Harry und Meghan erhofft hatten.
Jetzt wollen wir mal gucken auf diese Funktion, die das Königshaus in England heutzutage noch hat. Du hast schon gesagt, repräsentative Funktion. Ist natürlich auch Image für England, oder? Die sind schon auch in gewisser Weise Vorbilder für die Menschen, die dort leben, weil das können wir in Deutschland oft gar nicht nachvollziehen, dass sie alle so königstreu sind oder königinnentreu da in England auf der Insel.
Also die Königin ist ein großes Vorbild, würde ich sagen, für jeden. Also die ist ja auch wirklich generationsübergreifend und auch von allen politischen Lagern her. Jeder schenkt dieser Königin eine große Achtung, einen großen Respekt. Aber nicht jedes Familienmitglied ist direkt ein Vorbild, das wissen wir ja nun auch, gerade von den Windsors, wenn wir an Prinz Andrew denken.
Das ist auch noch nicht ausgestanden, die Geschichte, ne? Mit Epstein und so.
Ganz im Gegenteil. Aber das war ja schon auch der wichtigste Schritt, dass der sofort zurückgetreten ist von seinen königlichen Pflichten. Denn der richtet ja einen großen Schaden an.
Ja. Aber was sind diese königlichen Pflichten überhaupt?
Nun gut, also im Prinzip sind es erstmal die Staatschefin, die Königin hat ja ganz klar definierte Aufgaben.
Qua Verfassung,
Rolle,
ne?
In ihrer Rolle. In England gibt es witzigerweise keine geschriebene Verfassung, aber trotzdem, es ist klar vorgegeben, welche Rolle die Königin hat. Die königlichen Pflichten wurden eigentlich erst so erfunden durch Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha aus Oberfranken. Der damals.
Ein Franke, das ist ja überhaupt für mich als Franke das Heißeste, dass die ganzen Winzers im Prinzip ihre Wurzeln bei uns in Franken haben.
Ich wusste gar nicht, dass du ein Franke bist.
Na, freilich. Also, wenn ich nicht so gut beim Fernsehen gelandet wäre, würde ich heute England regieren.
Ja, also im Prinzip ist er wirklich also der Vater der sogenannten Wohlfahrtsmonarchie. Denn Prinz Albert ist angetreten im 19. Jahrhundert, hat die mächtigste Frau der Welt, Queen Victoria, geheiratet. War im Übrigen eine große Liebesheirat. Und die haben ja auch irrsinnig viele Kinder gehabt. Also so, dass heute alle Königshäuser mit denen verwandt sind. Und das Haus eigentlich auch noch Sachsen, Coburg und Gotha heißen müsste, wäre da nicht der Erste Weltkrieg gewesen. Aber Prinz Albert, der hat es also wirklich geschafft, dieser Monarchie, die eigentlich ein wahnsinnig schlechtes Image hatte, nach den Hannover-Königen, die dort regiert hatten.
Aber die waren damals schon so, die Hannover-Könige.
so ein bisschen haben sie es im Blut. Und der Albert hat es geschafft, dieser ganzen Monarchie in England ein neues Image zu geben und hat im Prinzip die Wohlfahrtsmonarchie gegründet, auf die sich eigentlich die königlichen Familienmitglieder heute noch beziehen, auch in anderen Königshäusern, nämlich Gutes zu tun für die Gesellschaft.
Ja, das ist ja nicht das Schlechteste. Ne? Ich muss mich ja bei der Geschichte immer wieder daran erinnern, Queen Victoria, die hat ja damals, ich muss ein bisschen ausholen, ich habe ja früher immer nur Urlaub gemacht, so bis heute gearbeitet, morgen in Urlaub, wo fahren wir hin? Und irgendwann war ich auf Grenada, da gab es irgendwie einen günstigen Flug über Mauritius, nee, nicht Mauritius, wie heißt das andere? La Isla Margarita oder keine Ahnung, irgendwo da in der Karibik, und dann bin ich auf Grenada gelandet. Und jeden Tag rumgefahren und irgendwo geschlafen, am nächsten Tag weiter rumgefahren. Eine wunderschöne Insel, muss man sagen. Und irgendwann saßen am Nebentisch in einem Hotel, so eine sehr nette Runde, und sagt einer, ach, hier im Urlaub, wir haben morgen Essen, kommst du vorbei, hier diese Richtung, ein paar Meilen. Sag ich, ja, wo muss ich da hin? Sagt er, just ask for the tower. Sag ich, okay. Und am nächsten Abend bin ich in der Tat dann mit dem Auto in Richtung dieses Berges gefahren, auf den er mich hingewiesen hatte, und frage dann einfach die Menschen, wo ist dieser Tower? Und dann sagen die, ja, da, drei rechts, zwei links. Und plötzlich bin ich an einem kleinen Schloss, gehe da rein, dann gab es Abendessen. Die fanden es cool, dass da jemand aus Deutschland war. Und ich gehe so durchs Wohnzimmer und sage mir, was hängt denn hier? Da hing im Wohnzimmer die Urkunde, mit der sich Grenada zum Commonwealth bekannt hat und quasi unter das Joch von Queen Victoria begeben hatte, weil die hatten damals, nachdem in Indien irgendwie die Sache nicht mehr ganz so gut lief, eine Insel gesucht, auf der sie diese ganzen Gewürze anbauen konnten. Und Grenada, da regnet es, da gibt es Muskatnuss, Zimt etc. pp. Und dann haben die schon mal Grenada unterworfen und da waren die ganzen Bilder da. Und das war einer der Nachfahren von denen, die quasi einst kamen, um die Insel dem großbritannischen Königreich zuzuführen. War sehr, sehr interessant. Von daher finde ich es immer noch irgendwie wirklich bemerkenswert, dass Königshäuser, und da sind ja die Engländer nicht die einzigen gewesen, die in der ganzen Welt sozusagen ein bisschen rumgeräubert haben, heute als diejenigen gelten, die Gutes tun. Ne? Weil es fing ja nicht ganz so gut an für die Welt, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja gut, das ist eine der ältesten Institutionen der Weltgeschichte. Insofern haben die...
Das ist ein paar Jahre her, ja.
haben die also solche und solche Zeiten gehabt. Aber heutzutage sind die Monarchien, ja, haben sie halt auch eine große vorbildliche Rolle zu erfüllen. Und jetzt kommen wir wieder auch auf Harry und Meghan. Die sind natürlich auch deshalb so bekannt, weil die Königin halt heute auch noch Staatsoberhaupt, glaube ich, von 15 Commonwealth-Königreichen ist, von Australien bis Kanada. Und ich meine, nach Kanada verschlägt es die beiden jetzt gerade.
Sie bleiben quasi im Bereich der Königin.
Im Einzugsgebiet der Krone, ja, genau, sozusagen.
Im Einzugsgebiet der Krone.
Also ich glaube, vielleicht festigt das auch die Beziehung der Kanadier zum britischen Königshaus oder zu ihrer Königin. Auf der anderen Seite ist es ja auch sehr umstritten von den Kanadiern, weil die sagen, auch für die Sicherheit von denen wollen wir jetzt auch nicht aufkommen.
Das muss man mal wirklich unterm Strich sagen. Das kostet einen Haufen Geld, wenn Könige reisen, oder? überhaupt, wenn Könige leben.
Ja, klar. Also ich bin ja auch oft für meine Dreharbeiten dann vor Ort und wenn Königin Letizia von Spanien in Nordspanien eine Schule, ein Schuljahr eröffnet, dann stehen halt auf allen Dächern die Scharfschützen. Ne? Und
das ist ja auch erschreckend, ne?
Ja gut, in Spanien ist halt aber auch noch die Sicherheitslage eine andere. In England wird das ähnlich sein. In anderen Königreichen, in Skandinavien und so, können die sich freier bewegen. Aber das sind unglaubliche logistische Herausforderungen, die die meistern müssen. Und wenn ich auch bei den Königshochzeiten vor Ort bin und dann die ganzen Könige der ganzen Welt anreisen, was da los ist, das ist wirklich unglaublich. Dann werden dann die Autobahnen gesperrt. Und das ist dann schon eindrucksvoll, wenn die ganzen Eskorten dann in die Stadt reinfahren. Und da sind natürlich die Hubschrauber kreisen um die Stadt. Und das ist, dafür die Sicherheit zu sorgen, klar, ist eine riesen Herausforderung.
Aber gut, auf der anderen Seite kommt das Geld wieder durch Touristen rein, die nach England gehen und die Königin sehen wollen oder auch in Spanien einfach mal beim Palast vorbeischauen wollen. Obwohl also Letizia gar nicht mehr im Palast wohnt, ne?
Die wohnen, nein, witzigerweise, also in dem eindrucksvollen Königspalast in Madrid wohnt die königliche Familie schon lange, lange nicht mehr. Die letzten, die da gewohnt haben, war bis in die 20er Jahre. Und nach der Franco-Diktatur 1975 ist Spanien wieder Monarchie geworden unter Juan Carlos. Diese Königsfamilie wohnt vor den Toren Madrids in einem ehemaligen Jagdpavillon. Der ist so ein bisschen ausgebaut worden, da sind auch die Büros drin. Aber es gibt sicherlich hier im Umkreis von Düsseldorf oder Köln oder im Speckgürtel der Großstädte gibt es in der Tat also auch Villen, die deutlich größer sind als der ehemalige Jagdpavillon der spanischen Königsfamilie. Und das ist natürlich, Monarchie ist heute was anderes.
Ja.
Gehört denen auch alles nicht natürlich. Es ist ja alles nur die...
Also die dürfen es nutzen?
Genau.
Und kriegen aber auch vom Staat Geld, oder? In den meisten Ländern, also diese Apanage. Wie viel ist das dann? Das
ist ganz unterschiedlich. Also Spanien ist eins der bescheidensten Königshäuser in Europa. Der König kriegt, ich glaube, um die 270.000 Euro quasi als Gehalt jedes Jahr.
Zahlt aber keine Miete, oder? Für den Jagdpavillon.
Nein, er zahlt keine Miete. Und es gibt auch immer noch ein extra Budget für Repräsentationskosten. Also wenn dann irgendwie eine Audienz ist und Häppchen gereicht werden oder die Garderobe der Königin, die kriegt auch ein eigenes Gehalt. Aber das variiert also auch sehr. Die Maxima von der Niederlande verdient das Dreifache von Letizia von Spanien. Und dabei muss natürlich Letizia, hat viel mehr Spanier eigentlich, die sie vertritt.
Genau.
Also es ist schon sehr unterschiedlich.
Muss sich um viel mehr Spanier kümmern, ja. Was ich ja interessant finde an dieser Harry und Meghan-Geschichte, dass, du sagst ja, die sind Vorbild und die wollen ja jetzt offensichtlich ihr eigenes Leben leben und haben keine Lust mehr, da von der Krone in Anführungsstrichen so ein bisschen in eine bestimmte Richtung getrieben zu werden. Glaubst du, dass das auch viele Menschen motiviert zu sagen, ich will auch nicht dieses Leben leben, das mir andere aufdrängen, sondern ich will einfach mein eigenes Ding machen?
Ja, sicherlich. Also es gibt ja auch vor allen Dingen die jüngeren Leute, die das total toll finden, dass Harry und Meghan jetzt ihr eigenes Ding machen. Es gibt viele Nachahmer generell auch bei den Königlichen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die dann sagen, Mensch, ihr habt doch eigentlich jetzt seid hineingeboren in dieses privilegierte Leben, habt alle Vorzüge davon genutzt und eigentlich müsstet ihr der Gesellschaft auch was zurückgeben. Können sie auch auf anderem Wege machen, werden sie auch hoffentlich tun. Sie haben ja gesagt, dass sie also mit ihrer Wohltätigkeitsarbeit weitermachen wollen. Aber dazu fällt mir halt auch die Märtha Louise von Norwegen ein, das ist die Schwester von Kronprinz Haakon. Die hat vor gar nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben und gesagt, sie hat immer ein schlechtes Gewissen gehabt, dass sie unglücklich war in diesem privilegierten Leben. Weil eigentlich als Tochter des Königs hat sie alles gehabt und hat die tollsten Menschen getroffen und wunderbar gelebt. Aber sie hat sich halt immer fremdbestimmt gefühlt und war da nicht glücklich. Und hatte ein schlechtes Gewissen, nicht glücklich zu sein.
Ich glaube, das gibt es viele. Also da gibt es viele Menschen, die in einem sehr privilegierten Umfeld aufwachsen und dann halt trotzdem irgendwie nicht immer beste Laune haben. Ich finde ja, dass es echt schwierig ist, wenn du in so eine Königsfamilie reingeboren wirst, so eine Art von Kraft und vielleicht auch Ehrgeiz oder Lust zu entwickeln, auf irgendwas zu erreichen. Sozialen Aufstieg gibt es ja da kaum. Also du hast ja quasi, wenn du in einer Königsfamilie groß wirst, keine Chance auf sozialen Aufstieg. Das ist ja schon oberstes Level. Also was willst du denn dann machen? Ja? Und du darfst noch nicht mal, oder habe ich das falsch verstanden als Laie, so richtig was arbeiten. Also du könntest ja jetzt nicht irgendwie Schreiner werden und dann einfach irgendwo anheuern und irgendwelche Fußböden machen oder Tische.
Also es gibt durchaus viele künstlerische Talente und die dürfen auch ausgelebt werden. Königin Margrethe von Dänemark, die macht die Bühnenbilder oder die Kostüme, also auch bei Theater und Oper. Das wird also auch gefördert. Das ist auch die große Herausforderung heute, wenn man König und Königin ist, seine Kinder halt so zu fördern und darauf vorzubereiten, einmal auf diese Rolle, die auf die zukommt, aber auf der anderen Seite, dass die natürlich auch ein Recht haben, glücklich zu sein und ihre Talente und so auszuleben.
Also das Recht auf ein eigenes Leben im Prinzip.
Ja, also ich denke auch, dass es einfacher ist für den Thronfolger, weil der genau weiß, was auf ihn zukommt. Natürlich hadern die auch alle mit ihrem Schicksal. Siehe Victoria von Schweden, die nun wirklich sehr darunter gelitten hat. Und das hat man ihr auch angesehen. Die hatte ja lange Zeit auch Essstörungen gehabt deshalb. Natürlich hadern die, aber am Ende wissen die, was von ihnen erwartet wird. Und ich meine, die werden eines Tages Staatsoberhaupt. Da können die natürlich was bewegen.
Ja.
Brücken bauen zwischen den Kulturen, ein Land zusammenhalten. Und einfach auch für Menschen in Not einfach unheimlich viel leisten. Schwieriger ist es für die Zweit-, Drittgeborenen.
Wie Harry, ne?
Wie Harry, da überhaupt einen Sinn zu finden. Und Harry war, glaube ich, sehr glücklich, als er gedient hat beim Militär. Märtha Louise von Norwegen ist reiten gegangen, ist in der Nationalmannschaft mitgeritten von den Norwegern. Also da irgendwie etwas zu finden, was sich mit dem königlichen Amt vereinbaren lässt. Aber klar, du kannst jetzt nicht einfach irgendwie Heilpraktiker werden. Ja.
Selbst wenn du Bock hättest, ne?
Als Bruder des Königs, ja. Oder du musst halt mit allen Konsequenzen dich dann zurückziehen, so wie Harry das jetzt gemacht hat. Aber als Heilpraktiker sehe ich ihn trotzdem nicht.
Geld kriegt er jetzt auch keins mehr, oder? Von der Krone?
Von der Krone nicht, nein. Hat aber genug. Jetzt erstmal Vermögen von Diana, aus dem Erbe von Diana und auch aus dem Erbe der Großmutter, von Urgroßmutter, von Queen Mom.
Ah, die mit dem, was hat die mal getrunken? Den Whisky irgendwie
abends noch? Ich glaube Gin.
Oder Gin, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas Alkoholisches, um sich die Familie schön zu trinken wahrscheinlich, kurz vorm Schlafen gehen.
Ich glaube, das Glas spucken die alle nicht.
Harry und Meghan, die können ja jetzt auch irgendwie eine Firma aufmachen. Das ging ja schon auch durch die Medien. Sussex Royal irgendwie auf Instagram. Die haben mehr Follower als ich im Moment noch. Das kann man ja wirklich auch alles zu Geld machen. Die müssen dann schon auch Steuern zahlen, oder ist ein Königshaus steuerbefreit?
Also ein Königshaus, das kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, wie es in England ist. Der schwedische König zum Beispiel, der zahlt Steuern, der spanische König auch. Aber natürlich Harry und Meghan,
müssen
sowieso jetzt Steuern bezahlen.
Genau, und zwar in Kanada. Und die Kanadier müssen es dann wieder drüben in Großbritannien vielleicht ein bisschen abgeben. Ja, der aus der zweiten Reihe hat immer ein Problem, aber ich glaube, das noch größere Problem hat jetzt vielleicht nicht Meghan, weil die war schon Star, aber zum Beispiel der Fitnesstrainer hier von Victoria von Schweden. Du bist Fitnesstrainer, lernst irgendwie die Thronfolgerin kennen und plötzlich sagt man dir, ja Freund, jetzt ist nichts mehr mit Fitnesstraining, jetzt musst du irgendwie dir was anderes suchen. Ist auch schwierig, ne?
Aber er hatte die Möglichkeit, sich das zu überlegen. Ne? Ich meine, die waren lange zusammen. Ich glaube, 7 Jahre waren die befreundet. Das Gleiche trifft auf Kate auch zu. Wer da so einheiratet, der weiß ja dann, was auf ihn zukommt und kann selbst entscheiden, ob er sich darauf einlässt. Insofern ist diese lange Zeit, die so Paare meistens zusammen sind, das hat auch Königin Silvia von Schweden mir mal gesagt, die Zeit war sehr wichtig. Ich meine, die war mit 4 Jahre mit Carl Gustav befreundet, ehe die geheiratet haben, was ja auch gerade so in den 70er Jahren eigentlich eine ganz schön lange Zeit war. Aber sie hat mir das mal gesagt, er hat mir auch die Zeit gegeben, mir das anzugucken, ob ich das überhaupt möchte. Mhm. Und die Zeit, glaube ich, die hat der Meghan gefehlt.
In vielen Königshäusern, wie ich merke, deutsche Komponenten drin, ne?
Ich glaube,
von Schweden ist ja auch.
Ja, warte mal, wenn ich mal drüber nachdenke. Sogar in Monaco gibt es Deutsche, da gibt es das Haus Baden, was da mal eingeheiratet hatte. Also ich glaube, es gibt kein Königshaus.
Wo wir nicht mit dabei sind.
Nee, und das hat aber auch damit zu tun, das waren ja alles früher unzählige Fürstentümer hier in Deutschland. Und wir hatten einfach das Heiratsmaterial. Denn in den anderen Königreichen in Europa, die brauchten entweder eine evangelische Prinzessin oder eine katholische. Und wir hatten natürlich beides en masse zu bieten. Ja, genau. Und darum hat im Prinzip, ich glaube, mir fällt kein einziges Königshaus ein, was nicht deutsches Blut in den Adern fließen hat.
Die Monegassen ist ja das Königshaus, das wirklich dann nochmal ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt hat, oder? Also der Vater von hier Albert von Monaco, Prinz Renier.
Fürst.
Renier war Fürst und Albert ist jetzt
auch
Prinz.
Auch Fürst, aber auf Englisch oder auf Französisch ist das Prinz oder Prince. Also das, diesen Fürstentitel gibt es eigentlich nur so auf Deutsch. Hm?
Alles klar. Und der hat doch damals dann den Move gemacht, dass er gesagt, Steuern in Monaco wenig, kommt alle zu uns.
Ja, also er hat das Fürstentum Monaco, hat daraus etwas gemacht. Er hat das richtig gehend entwickelt. Ne? Ja. Albert ist jetzt den Schritt zurückgegangen, hat also das Thema Steueroase ad acta gelegt. Aber im Prinzip hat sein Vater, hat zusammen dann also auch mit seiner Frau, mit Grace Kelly, die hat halt den Glamour an die Côte d'Azur gebracht und auch so das ganze Showbusiness und Cary Grant und Alfred Hitchcock und so, die waren dann gern gesehene Gäste in Monaco durch Grace Kelly, aber die haben das groß gemacht, das Fürstentum.
Und die haben dann damals ihr Geld mit Immobilien gemacht oder mit dem Spielcasino?
Sowohl als auch. Es gibt diese Gesellschaft, deren Namen ich mich jetzt, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Aber die haben natürlich, dass die betreiben das Casino und haben halt diese großen Immobilien da entwickelt.
Krass, ne? Also wenn man im Prinzip so einen Titel hat, kann man heutzutage noch was reißen, wenn man dann irgendwie so ein bisschen damit spielt?
Ja, also ich weiß das also auch von Familienangehörigen deutscher Adelsfamilien, die sagen, also klar, mit dem Namen kriegt man immer irgendwo den besten Tisch, auch im Restaurant, wenn man als Prinzessin so und so anruft oder Gräfin so und so. Aber also so ein Name bewirkt immer noch was. Viele schmücken sich ja auch mit den Namen und gibt es ja auch irgendwie so einen Handel mit so Adelstiteln. Aber gut, um jetzt wieder auf Harry und Meghan zurückzukommen, die könnten natürlich jetzt ihren Namen, können die ganz schnell vergolden. Aber das ist halt die Frage, ob sie damit der Krone nicht viel mehr schaden. Irgendwie werden sie ja jetzt was machen. Ich meine, Meghan, die wird die dollsten Engagements kriegen für große Filme, weil jeder Film, den die jetzt macht, wird sicherlich ein Blockbuster.
Genau, dann könnte sie ihn locker mit durchschleifen, also wenn es sein muss.
Wahrscheinlich kann sie ihn jetzt mit durchfüttern in Zukunft, ja.
So ein bisschen. Mir hat ja mal jemand gesagt, ein Banker, der sehr erfolgreich war und auch in England war, das Beste, was er je gemacht hat, war seinem Sohn ein Grundstück zu kaufen, irgendwo in England. Weil wenn du auf dem Land irgendwo da Grundstücke kaufst, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig zusammenbringe, dann hast du automatisch diesen Lord-Titel. Dann bist du sozusagen Lord und wenn du dann irgendwie, was weiß ich, in Asien unterwegs bist und sagst, du bist Lord, dann hast du da mal schon das halbe Geschäft unter Dach und Fach gebracht. Ja. Was kostet so ein Titel in Deutschland?
Das weiß ich nicht. Mit dieser Frage habe ich mich noch nicht beschäftigt. Genau. Ich finde das auch so schrecklich, muss ich dir ehrlich sagen.
Schon krass, oder? Ja, wenn man irgendwo anruft und sagt, Entschuldigung, könntest du mich kurz adoptieren?
Ja, fürchterlich. Und ich meine, das ist auch für die Adelsfamilien natürlich auch ganz schlimm, wenn jemand mit dem Namen Anhalt dann halt ein ganz anderes Geschäftsmodell verfolgt, als halt dieses sehr altehrwürdige Adelsgeschlecht.
Ja, ja. Gut, die skandalöse Geschichten kommen jetzt nicht nur von denen, die adoptiert wurden, sondern jede Menge Skandale gibt es auch im englischen Königshaus. Bei den Schweden gab es sogar was mit Karl Gustav, bei den Spaniern
Juan
Carlos.
Keine Familie ist frei von Skandalen.
Nee, ne? Nee. Aber es gibt Familien, die verarbeiten das irgendwie cooler und besser, habe ich das Gefühl, als andere. Also was die Engländer schon alles weggesteckt haben, sprich die Queen, das ist ja schon beeindruckend.
Ja, ich glaube, gerade bei den Engländern spielen da viele Faktoren zusammen. Einmal, dass das eine sehr große Königsfamilie ist, die alle irgendwie an dieser Krone mitarbeiten. Das ist irgendwie, in den anderen Königshäusern gibt es einfach schon viele Familienmitglieder, die früher wirklich auch ausgeschert sind. Also den Schritt von Harry und Meghan schon früher auch gemacht haben, halt ohne groß Aufhebens drum zu machen. In England hast du halt auch die gnadenlose Presse, die rauf und runter schreibt.
Ja, mit denen spielen die ja auch, ne? Das ist ja, manchmal hat man das Gefühl, es ist so eine Art Ping-Pong. Man gibt ihnen ein bisschen was zum Schnappen und dann schnappen die zurück.
Das hat ja auch Diana auch gemacht. Ich meine, Diana hat die Medien ja auch so für sich genutzt. Die Medien, die unter denen sie so auch zeitlebens so gelitten hat, hat sie ja versucht, auch für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.
Ja. Der Staat sagt ja, okay, Imagefaktor Royal Family ist gut für uns, da investieren wir auch ein bisschen rein in Sachen Security. Was kostet ein Land, eine Königsfamilie? Kann man bestimmt auch nicht so pauschal sagen, aber bei den großen Königshäusern?
Also witzigerweise kostet es halt nicht viel mehr als ein Bundespräsidialamt, wie wir es haben. Auch gerade wenn man sich auf den Bürger
umrechnet. Steinmeier kostet genauso viel wie eine Königsfamilie.
Sagen wir so, der Steinmeier kostet, das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen.
Man müsste mal Bundestag, ja. Du nehmen jetzt nochmal einen Bundespräsidenten, oder wir machen auch König.
Das aber kostet die Kosten, nicht viel sagen wir mal so, die Kosten der Staatsspitze, wenn man das alles summiert, sind die Kosten unserer Staatsspitze, also rund um den Bundespräsidenten und auch die ehemaligen Bundespräsidenten, die ja auch
Fahrer, Sekretariat,
Büro und so weiter,
Security,
alles haben, bis zum Lebensende, sind die Kosten rund um die Staatsspitze in der Bundesrepublik nicht geringer als in anderen Monarchien Europas. Ich rede jetzt nicht von England. England ist ein Sonderfall. Die Niederlande sind auch recht kostspielig. Aber wenn wir jetzt uns mal angucken, die Skandinavier, Belgien oder tatsächlich die Spanier, die nehmen sich dagegen richtig bescheiden aus. Also wenn man so eine Kosten-Nutzen-Analyse macht, stehen die Monarchien Europas eigentlich ziemlich gut da. Also die sind halt auch ein solcher Wirtschaftsfaktor, dass die denen mehr bringen, als dass sie ihnen kosten.
Ja gut, es gibt jetzt keine bunten Blätter, in denen du über Steinmeier so viel liest wie über das englische Königshaus oder Harry und Meghan.
Nee, Gott sei Dank, aber darum bedienen wir uns ja auch an den anderen Königshäusern, dass wir da ein bisschen mitlesen können.
Wenn wir jetzt so Beträge, von wie vielen Millionen sprechen wir da? Oder
also in Spanien kostet es die Staatsspitze im Jahr, pass auf, 8 Millionen Euro ungefähr.
Ach, halt das geht ja.
Ja. Ich glaube, in Großbritannien sind es dann irgendwie an die 50 Millionen, in Schweden an die 14 Millionen. Ja. Nagel mich jetzt nicht auf die einzelnen Zahlen fest.
Wenn Meghan ein paar große Kinofilme dreht, dann könnte die sich ein eigenes Königshaus leisten. Das ist ja wirklich beeindruckend. Mhm. Und dann hast du noch diesen Fankult. Dieses ganze Zeug aus Königstassen und so weiter. Kommt alles in die Windsor-Kasse in England?
Also es gibt Merchandising-Artikel, die in der Tat zum Königshaus dann gehören. Ich glaube, das geht dann aber nicht bei denen in die Kassen, sondern es geht dann irgendwie in die Royal Collection, die sich darum kümmert, irgendwie den Buckingham-Palast instand zu halten.
Das
so
kostet
ungefähr,
ja auch ein paar Euro, ne?
Wie bitte?
Das kostet auch ein paar Euro. Gut,
aber, natürlich kostet das ein paar Euro, aber ich meine, wir halten ja auch unsere Schlösser hier instand, nur weil wir jetzt keine Könige mehr haben. Das Kulturerbe gibt es ja trotzdem und es wird ja zum Teil auch Gott sei Dank genutzt, Schloss Bellevue, aber dann gibt es halt auch die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. In Bayern gibt es genau das Gleiche. Also insofern, die lässt man ja dann nicht einfach verfallen. Also instandhalten muss man es trotzdem.
Wär blöd. Wollen die Habsburger wollen jetzt wieder Geld haben, ne? Das ist noch nicht ausgestanden, oder? Diese Entschädigungen?
Die Hohenzollern meinst du?
Die Hohenzollern. Habsburg, ja. Hohenzollern. Irgendwo in Deutschland.
Das ist auch ein Thema, in das ich mich jetzt persönlich überhaupt nicht einmischen mag. Ich kann da nur eine Sache zu sagen. Ich finde, dass da eine sachliche Diskussion drüber geführt werden muss. Und die müssen das Recht haben, genauso auf eine Entschädigung pochen zu können, wie andere Familien auch. Aber das müssen jetzt nun wirklich die Historiker, die Gerichte, die Gutachter entscheiden, wer da jetzt im Recht ist.
Ja. Jetzt bist du europaweit in den Königshäusern unterwegs und kannst auch mal sagen, wie der Alltag einer Königin so aussieht oder zumindest einer Königsfrau. In Spanien hast du Letizia begleitet, hast dort auch für große Geschichten in der Presse gesorgt, weil das gab es vorher so noch nicht, dass jemand so nah dran war an den Menschen, die das Land regieren.
Ja, also witzigerweise gerade in Spanien. Ich meine, Letizia ist nun auch eine sehr bekannte Königin. In anderen Königreichen weiß man ja manchmal nicht. Und so jetzt in Norwegen, wer ist denn da jetzt so gerade? Aber gut, die Spanier sind sehr präsent. Und gerade auch in Lateinamerika und so, alle kennen Letizia. Und da hat es tatsächlich noch nie eine Doku gegeben über Spaniens neue Königin.
Wie sieht der Tag aus? Du sagst ja vorhin schon, die wohnen in einem alten Jagdhaus.
Jagdpavillon.
Haben die jetzt viele Nannies, viele Köche oder regelt ihr da ihren Alltag selber?
Sie regelt sehr viel selber. Natürlich haben die Hilfe. Die lebt eigentlich das Leben einer berufstätigen Mutter. Ich finde immer, ich konnte mich unheimlich gut mit ihr identifizieren, weil die genauso diesen Spagat macht. Natürlich möchte die ihre Kinder in die Schule bringen. Das geht Kate übrigens auch so. Sie versuchen es ja auch, ne? Und die wollen nachmittags, wenn die Kinder aus der Schule kommen, natürlich wollen die so viel Zeit wie möglich bei ihren Kindern sein. Zumal die Erziehung der Kinder natürlich eine große Rolle spielt. Und die Kinder auch darauf vorzubereiten, auf die Öffentlichkeit und den Umgang mit sozialen Netzwerken und sowas. Die müssen ja auch in gewisser Weise auch beschützt werden, diese
Kinder. Sie ist ja auch noch Journalistin, Letizia, von daher
Ja.
Weiß die, wie es geht.
Allerdings. Also die müssen einen großen Spagat machen. Ich bin mit der Königin von Spanien nach Mosambik geflogen und dann kam sie also auf mich zu im Flugzeug und sagte, wie geht's dir? Und ja, toll, dass du mitkommst mit nach Mosambik. Wie hast denn du das zu Hause geregelt? Weil ich halt auch eine Working Mom bin. Und dann habe ich ihr das gesagt, dass es mir schon auch schwerfällt, so ein paar Tage jetzt wieder wegzufahren. Und dann sagt sie, es geht mir auch so, meine Tochter hat gerade 12. Geburtstag und ich bin nicht da. Und das ist dann, natürlich müssen die auch einen Riesenspagat machen. Und von der belgischen Königin Mathilde weiß ich auch, dass die versucht, nachmittags um 4 ist Schluss. Die versucht, ihre Termine abzureißen, ja. Aber zumindest ihre Termine und auch die Büroarbeit so zu machen in der Schulzeit der Kinder. Und in Belgien haben die auch, genauso wie in Spanien, auch sehr lange Schule, die Kinder, sodass sie versucht, die Kinder auch von der Schule abzuholen.
Aber die ist natürlich immer unter Beobachtung. Ne? Das macht ja auch was mit dir, wenn du irgendwie nicht mal in Ruhe mit einer Freundin Kaffee trinken gehen kannst, sondern 5 Security-Leute mitfahren und du in 3 Autos dorthin gekarrt wirst.
Ja, aber da gewöhnt man sich dran.
Ja?
Das glaube ich schon. Die werden irgendwie unsichtbar. Das sind auch so angenehme Security-Leute. Die gehören so ein bisschen auch zur Familie damit dazu.
Ja. Und die Königin selber verkleidet sich dann, wenn sie einkaufen und shoppen geht, oder macht die das dann gar nicht mehr?
Nee, aber überhaupt nicht. Eigentlich sehen die immer sowohl, also auch jetzt die belgische Königin als auch die spanische Königin, die ich ja nun jetzt sehr intensiv auch erlebt habe. Die sehen dann eigentlich, die ziehen dann halt kein Kostümchen oder kein Kleidchen an, wenn sie einkaufen gehen. Aber ja, Letizia von Spanien geht halt auch mit den Töchtern dann mal zum Corte Inglés, das ist dann so das spanische Kaufhaus, oder zu Mango und zu Zara. Die suchen dann auch so ein bisschen Garderobe aus für die Schule und so. Die sollen halt das normale Leben auch erleben. Und die können auch eigentlich in allen Ländern die Kinder unbeobachtet zur Schule bringen, weil die Medien das respektieren, dass
In England nicht so, ne?
In England nicht so, aber es gibt also auch in den Niederlanden eine richtige Abmachung zwischen dem Königshaus und den Medien. Die Kinder dürfen nur abgelichtet werden an ganz bestimmten Terminen. Das sind dann so Fotoshootings, wo sie dann alle posieren vor dem Haus oder beim Skifahren.
Auch beim
oder
Skifahren
halt
jetzt.
Beim Nationalfeiertag oder so.
Ich habe das jetzt wieder gesehen. Ich weiß gar nicht, welches Königshaus. Ich komme ja da auch immer durcheinander. Irgendwo in St. Moritz auf einem Berg und dann ist die ganze Familie und unten sind die ganzen Fotografen, Kamerateams, machen ein paar Bilder und sie sagen, wie schön es Skifahren ist und dann entschwinden die wieder in Richtung Berge und alle sind zufrieden.
Ja, dann haben die halt Ruhe. Die machen das am ersten Tag des Skiurlaubs, gibt es dann halt den Fotocall und da dürfen die dann abgelichtet werden. Alle sind zufrieden, haben ihre Fotos. Und die Niederländer machen das zum Beispiel. Ne? Und dann fährt halt die Amalia dann zweimal so, wedelt die Piste runter und das darf dann gefilmt werden. Und Maxima und Willem Alexander werfen sich mit dem Schneeball und dann sind alle glücklich, haben ihre Bilder und dann haben sie aber auch 10 Tage Ruhe.
Ja, genauso ist es in Schweden, da gibt es dann immer irgendwie ein Lagerfeuer, oder? Hatte ich nicht bei uns in der Sendung das letzte Mal irgendwie am Lagerfeuer und sie braten Würstchen, wie ganz normale Menschen. Und
dann werden die gefilmt und so.
Überlegt sich da jemand, was machen wir dieses Jahr? Ja. Ich glaube Würstelgrillen.
Doch,
dieses Jahr
wirklich.
Würstelgrillen und nächstes Jahr Ruderboot fahren.
Ja. Ingo, es ist wirklich so, die überlegen sich in Schweden, was machen wir dieses Jahr? Es gibt in Schweden diese wunderbare Tradition, zwischen Weihnachten und Silvester läuft ein einstündiger Film, das Jahr mit der Königsfamilie. Und dafür wird dann also auch immer produziert, das sind dann auch nicht mehrere Teams, sondern es ist dann ein Team, das das dann begleitet und das dürfen dann andere Teams, andere Fernsehsender und so auch nutzen, das Material. Und da wird dann überlegt, was machen wir dieses Jahr, und es war tatsächlich einmal Lagerfeuer, mal Plätzchen backen, Tannenbaum schmücken und so haben wir alles schon erlebt. Ja. Das ist eine Tradition übrigens, die Silvia und Carl Gustav schon eingeführt haben, also dieses Året mit Kunga-Familien, wie diese Serie heißt, jedes Jahr, das Jahr mit der Königsfamilie, gibt
Året?
Es... Året mit Kunga-Familien.
Ach, Kunga-Familie ist die Königsfamilie.
Ja, ja. Und das haben die Silvia und Karl Gustav halt vor 40 Jahren schon eingeführt. Da kannst du dann auch reiten im Reitstall, wenn die kleinen Kinder reiten, total süß.
Ist jetzt Silvia als Deutsche eigentlich auch oft in Deutschland, ohne dass man es weiß?
Das ist sie ganz bestimmt, denn sie hat ja Geschwister auch in Deutschland und Patenkinder. Und
ja, und Victoria und Madeleine heißt die andere, ne? Können auch beide Deutsch sprechen?
Bei Madeleine gehe ich davon aus, habe es aber nie selbst erlebt. Aber Victoria habe ich also auch schon Deutsch sprechen erlebt. Und das kann sie sehr gut. Die spricht aber vor allen Dingen, also wenn sie im Ausland ist, Englisch und witzigerweise mit einem amerikanischen Akzent.
Oh, hallo.
Ja, sie hat viel Zeit in Amerika verbracht und so. Schon zu Schulzeiten war sie in Amerika in so einem Camp. Und dann halt hat sie hinterher in Amerika studiert und bei den Vereinten Nationen gearbeitet und so. Das merkt man ihr an.
Was ich ja immer so schon als Teenie immer so traurig fand, wenn du jetzt in so einer Königsfamilie groß wirst oder vielleicht irgendwann sogar Thronfolger wirst und du lernst irgendwo jemanden kennen, denkst du immer, will die jetzt mich oder will die Krone? Ne? Und für Mädels ist es sicher genauso. Ist der Typ jetzt an mir interessiert oder würde der lieber auch nichts arbeiten sein ganzes Leben?
Ja, ich glaube auch, dass das schwer ist für die, sich aufrecht zu verlieben oder das zuzulassen, sich zu verlieben. Und das ist jetzt auch eine große Herausforderung, was wir jetzt erleben werden in den nächsten Jahren, weil halt jetzt diese ganzen jungen Mädchen alle flügge werden, von Norwegen und Schweden bis nach Spanien, Belgien, Holland. Das sind ja alles junge Mädchen, die sind alle irgendwie zwischen, ich weiß jetzt nicht, zwischen 8 und 18. Und die andere Generation ist jetzt einmal komplett durchverheiratet, Harry war der Letzte. Und die nächste Generation ist in den Startlöchern, da werden wir sicherlich da jetzt viel verfolgen. Und mir tut das auch jetzt schon leid, diese Mädchen, dass die sich, wenn die sich verlieben und so, wenn das durch die Presse geht und so. Dass da
jetzt, ich sehe jetzt viele Eltern da draußen, die gerade diesen Podcast hören und sagen, Junge, lern Spanisch, da gibt es noch Möglichkeiten, wieder mal ein Königshaus von innen zu erobern.
Ja, witzigerweise ist in der nächsten Generation sind es ja fast alles Mädels. Ne? Also das ist ja jetzt eine Ausnahme gewesen mit der Königin von England, Margrethe der Niederlande, Beatrix der Niederlande, Margrethe von Dänemark. Das waren ja alles nur quasi Notlösungen, weil es keine älteren Brüder gab oder ja. Überhaupt keine Brüder gab. Inzwischen wurde die Thronfolge in allen europäischen Ländern geändert, dahingehend, dass die Erbfolge gleichberechtigt ist, also das erstgeborene Kind.
Und gut so.
Und es sind ja halt überall fast überall erstgeborene Töchter. Also wir werden in Spanien eine Königin haben, in Belgien, in Holland, in Schweden und in Norwegen.
Sag mal, allein an Königshochzeiten, was du noch vor dir hast, das ist ja unfassbar, ja?
Aber es kann halt noch ein bisschen dauern, ne? Ich glaube, dass wir uns jetzt als nächstes eher auf die Thronwechsel vorbereiten. Entweder sind das dann Abdankungen oder halt durch Todesfälle.
Oh nein, das klingt ja nicht so schön. Wer ist da der Nächste? Nein, bitte. Das sagen wir jetzt nicht. Aber sag mir, diese Faszination für Königshäuser. Und ich merke ja auch, selbst als jemand, der jetzt irgendwie nicht jeden Tag völlig verrückt wird, weil wieder irgendwas passiert, es hat ja schon eine große Faszination. Wie hast du die für dich entdeckt?
Ich bin da reingestolpert.
Ich bin da reingeboren worden.
Also ich habe selber Spaß natürlich gehabt an Sissi, habe ich auch heute noch. Das ist halt ein Klassiker.
Sissi
und der Franz.
Ja, freilich.
Aber das war das Einzige, was ich damit zu tun hatte. Ich kann mich selber noch an den Tag erinnern, als Diana geheiratet hat. Ich kann mich auch noch ganz besonders an den Tag erinnern, als Diana starb. Hatte aber zu dieser Zeit überhaupt nichts sonst weiter damit zu tun. Und ich bin über den Dokumentarfilm dazu gekommen. Ich habe halt
ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, Guido Knopp.
So ist es. Das ist mein Ziehvater sozusagen. Und für Guido Knopp habe ich halt zuerst auch andere Themen gemacht. Kriegsgefangene in der Sowjetunion, Stalingrad.
Hitlers Helfer?
Nee, da war ich noch nicht dabei.
Das war vor deiner Zeit.
Aber bei Hitlers Manager, da war ich dann dabei.
Ja.
Das waren dann über die Krupps was gemacht. Und irgendwann gab Guido Knopp uns den Auftrag, mach doch mal was über die Königshäuser. Und die Männer in der Filmproduktion, für die ich arbeite, die haben alle sich den Kopf eingezogen. Also es hieß, wir sollen einen Film über Königin Silvia machen. Und da habe ich dann halt den Finger gehoben und gesagt, das könnte ich doch machen. Und das war mein erster eigener Film und das war ein Riesenerfolg. Und dann kam als nächstes der Auftrag, mach doch mal was über Kronprinzessin Victoria. Dann hat Victoria sich verlobt, dann hat Victoria geheiratet, dann kam das Kind. Also es ging alles bei mir los mit den Schweden und aus den Schweden wurden dann alle anderen Königshäuser.
Halb zog es dich, halb sankst du hin. Ja. Und es gibt immer genug zu tun in Sachen Königshäusern. Diese Faszination verstehst du auch wunderbar, irgendwie den Menschen zu vermitteln. Wenn man dann mit einem Handwerk wie du plötzlich Royal-Expertin ist, dann kann ich das noch nachvollziehen. Aber diese Experten für Adelshäuser, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Also manchmal denkt man, jeder, der einmal die Neue Post gelesen hat, firmiert schon als Adelsexperte und schießt sich quer durch den medialen Wald in Deutschland. Wie siehst du das?
Also die sind sehr gefragt, ne? Also jeder will, in jedem Medium soll halt jemand auch was dieses Thema bedienen. Sie sind sehr gefragt. Und was ich auch oft erlebe, dass ich halt auch erstmal irgendwie für mein Standing mich rechtfertigen muss.
Also auch bei den Königshäusern?
Nee, das nicht. Nee. Bei den Königshäusern Gott sei Dank nicht. Aber wenn ich mal in so einer Talkshow sitze oder so und die anderen Gäste, die gucken dann so ein bisschen, Adelsexpertin, was ist das denn? Ja, es ist ein Thema, bei dem alle mitreden. es interessiert ja jeden. Ne? Ja. Also in allen Generationen, jeder weiß, was gerade bei, wie der Mexit die Medien bewegt und jeder hat da irgendwie was zu sagen, jeder hat eine Meinung dazu. Und das macht es halt auch ein bisschen schwer, weil irgendwie jeder dann meint, irgendwie Experte zu sein. Aber wie gesagt, die sind ja auch gefragt und die braucht man auch. Ich habe halt den großen Vorteil, ich lebe ja gar nicht vom Expertentum, sondern davon, dass ich Filme über die Königshäuser mache.
Genau, und du triffst die ja dann auch persönlich. Also ich finde immer, auch was den Bereich der Promi-Experten angeht, der ja auch rasant gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, denke ich mir immer, dann reden Menschen über Prominente, als würden sie jeden Tag mit denen irgendwie Kaffee trinken oder frühstücken, aber kennen die gar nicht persönlich, ja? Ja, er ist ja so und so und sie ist ja so und sie hat ja schon mal gesagt, du denkst, haben die vielleicht gestern einfach Gala oder Bunte gelesen oder haben die doch irgendjemanden, den sie anrufen können? Da gibt es allerdings auch ein paar, die dann wirklich die Telefonnummern haben, ne? Aber die sind auch sehr rar gesät, kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Wenn wir die Königshäuser in Europa uns angucken, das ist ja dein Spezialgebiet, die sind ja so die klassischen Königshäuser, die ich auch schon immer im Hinterkopf hatte, wenn es um Königinnen und Könige geht. Die asiatischen Königshäuser sind nochmal eine ganz andere Abteilung, oder?
Ja, auch gar nicht so von Interesse leider hier in Deutschland. Wir hatten auch schon mal versucht, was über den König von Thailand zu machen, Kaiser von Japan. Ist leider gar nicht so gut eingeschaltet im Fernsehen, weil es an mich eigentlich so wahnsinnig interessant ist.
Weil die so wahnsinnig weit weg sind auch, ne?
Die sind zu weit weg und die Traditionen sind uns irgendwie einfach auch nicht so vertraut und die Personen nicht. Japan vielleicht am ehesten noch von Interesse. Das japanische Kaiserhaus ist einfach auch sehr eng verbunden mit den europäischen Königshäusern und so. Jetzt als der Kaiser von Japan gekrönt wurde, waren auch alle da. Also wirklich jedes europäische Königspaar ist dorthin gegangen und hat ihm gratuliert, also zu seiner Thronbesteigung. Und es gibt dann auch natürlich auch so fremde Monarchien wie in Malaysia, aber die haben also zum Beispiel auch was ganz Modernes. Das ist eine Wechselmonarchie. Also es gibt verschiedene, ich sage jetzt mal, Fürstentümer.
Ah, die tauschen dann durch, Rotationsprinzip.
Genau, nach alle paar Jahre ist ein anderer dran.
Wie beim FC Bayern, ne?
Und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Also es sind auch irgendwie ganz interessante Impulse, die man von außen kriegen kann. Aber ich glaube, die einzige Form der Monarchie, wie sie eine Zukunft haben kann, zumindest in unserem Raum, das sind halt die europäischen parlamentarischen Monarchien, die keine politische Macht mehr haben. Aber es gibt einen klugen Mann, der hat mal über die Engländer gesagt, sie sind eine gekrönte Republik. Das ist eine Republik, in der eigentlich das Volk entscheidet, die sich aber das Ornat des Königtums leistet. Und das umschreibt das doch eigentlich ganz gut für unsere Form der Monarchie, wie sie in Europa heute noch gibt.
Aber die asiatischen Monarchien sind teilweise viel, viel reicher als die europäischen, oder?
Ich glaube, Thailand, der König von Thailand muss irrsinnig vermögend sein.
Der am Starnberger See lebt, oder? Ist das der Bhumipol? Oder Bhumipol kommt woanders her?
Bhumipol war ein gottgleicher König, der von den Menschen wahnsinnig verehrt worden ist, der auch länger im Amt war als Königin Elisabeth von England, der ist halt vor ein paar Jahren gestorben und da ist halt sein Sohn inzwischen König, der aber nicht ansatzweise das Standing und das Format seines Vaters hat. Das ist dann, der vom Starnberger See.
Ist es dann Bhumipol der Zweite oder?
Nee, der ist Herr Rama, der 9. oder der 10. Aber weißt du was, da bin ich jetzt quasi die angelesene raus, ja. Expertin, da bin genau, ich jetzt auch raus. Genau.
Auch bei diesem, habe ich nicht irgendwo in irgendeiner Fachzeitschrift, ich glaube es muss die Neue Post gewesen sein, oder ich weiß nicht, irgendwo Bilder gesehen von jemandem, der hat dann irgendwie erst seine Geliebte als asiatischer König noch krönen lassen, die dann aber wieder rausgeschmissen irgendwie, glaube ich, nach zwei, drei Monaten.
Ja, das wird in der Tat der König von Thailand gewesen sein, der auch seinen Hund zum Offizier ernannt hat. Der hat auch eine kleine Offiziersuniform, der Hund. Aber gut, über den brauchen wir uns jetzt auch nicht weiter zu.
Ich glaube, ich muss mal an Starnberger See fahren und mal gucken, wie der Mann wohnt. Ja, das klingt mir sehr, sehr spannend. Die drei beliebtesten Royals in Europa für dich?
Also ich glaube, die beliebtesten...
Wenn Harry ist schon raus jetzt, ja?
Nein, glaube ich nicht. Also das größte Ansehen hat natürlich Elisabeth II., weil die über alle Generationen hinweg und alle Bewegungen und politische Richtungen hinweg, jeder zollt der Respekt, ja. Die ist toll, die ist die Nummer eins. Die jüngeren Generationen sind generell populärer als die alten, sprich die Generation Harry, William, Kronprinzessin Victoria von Schweden Und ich glaube auch, das sind dann so, die gehören in die, unter die Top populären Kate, die einen tollen Job macht, die Frau von William. Und ich glaube, dass die ist so die sichere Bank, das ist so, dieses junge Paar ist so die Zukunft Großbritanniens.
Und die hat auch keinen Stress mit Meghan, oder?
Das tut mir auch echt leid. Das war schwierig in den ersten Monaten, dass dieser, dass das auch so, dass die so runtergeschrieben worden sind, das Verhältnis zwischen den Schwägerinnen. Es hieß immer, Kate wäre eifersüchtig gewesen, dass jetzt Meghan so im Vordergrund steht. Ich glaube, dass Kate super entspannt in der Hinsicht war und auch ein bisschen froh, dass sie ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist, sich ein bisschen mehr um ihre eigenen Kinder kümmern konnte und quasi das Rampenlicht dann die Meghan nutzen konnte, was die auch sehr genossen hat am Anfang. Aber es sind sehr unterschiedliche Typen mit total unterschiedlichen Aufgaben und Erwartungen, die an sie gestellt werden. Und die eine ist glücklich in der Rolle der zukünftigen Königin und die andere ist glücklich in Kanada.
Ja, wir sind mal gespannt, was aus denen wird. Und die drei Unbeliebtesten?
Oh,
das ist gemein,
da,
ne?
Ja, doch, nee, da gibt es auch zu Recht ein paar. Also ich nehme mal an, dass der Prinz Andrew sicherlich dazu gehört.
Oh ja.
Dann der Schwager vom spanischen König, Iñaki Urdangarin, der im Gefängnis sitzt immer noch. Gut, er ist jetzt kein geborener Royal, aber er gehört halt natürlich auch angeheiratet zur Königsfamilie dazu. Und wer gehört denn, weiß ich nicht.
Manchmal immer so punktuell, ne? Dass ich dann irgendwie von meiner, also der Johann Carlos, dass der seiner Frau sowas angetan hat. Oder so, ne? Wenn dann so Skandälchen hochkommen und die dann doch mal, wie man in Bayern sagt, mal nebenausgangen sind.
Ja, also Juan Carlos ist eine Person, an der man sich natürlich auch unheimlich reiben kann. Das macht ihn halt auch so wahnsinnig spannend, weil er ein großer Staatsmann ist, der Irrsinniges geleistet hat für Spanien, eine ganz spannende Biografie hat. Ich finde, eine der spannendsten Biografien des 20. Jahrhunderts.
Und ohne dann den hätte Spanien wahrscheinlich auch nicht mehr den Turn geschafft in Richtung Demokratie, ne?
Ohne ihn nicht. Also er gilt als der Vater der Demokratie und es ist unumstritten, dass der auch die Strippen gezogen hat, richtig. Also dass er nicht nur die Marionette war der Politiker, sondern dass der richtig mit an der Verfassung auch mitgearbeitet hat, um Spanien zu einer Demokratie zu machen. Und das ist einfach sein großer Verdienst und auch für die Demokratie zu kämpfen. Bei einem Putschversuch zum Beispiel 1981 und ein großer Europäer. Also er ist sicherlich ein toller König gewesen, ein toller Staatsmann, dem die Spanier viel zu verdanken haben. Aber er hat halt auch so seine menschlichen Makel, seine Fehler und sagen wir mal so, es wirft Schatten einfach auch auf seine Regentschaft. Die letzten Jahre seiner Amtszeit werfen so ein bisschen Schatten auf eigentlich die große Leistung, die er vollbracht hat. Aber was total schön ist, du sprachst ja auch gerade an, der war seiner Sophia nicht so treu. Dieses Ehepaar ist sich heute im Alter unheimlich nah. Also man sieht die beiden in Madrid, wenn die beiden zum Beispiel essen gehen. Ja, dann gehen die mittags in Madrid ins Restaurant und er begleitet sie jetzt viel mehr mal in die Oper. Die haben halt schon auch unterschiedliche Interessen. Ne? Aber man erlebt die beiden jetzt viel mehr. Und es gab dieses Jahr zum ersten Mal wieder eine Weihnachtskarte von Juan Carlos und Sophia als Ehepaar. Also früher waren das dann immer irgendwelche Gemälde von Velázquez oder Goya oder El Greco, die dann zu Weihnachten verschickt worden sind. Und dieses Jahr war es halt so ein total nettes Bild, Juan Carlos und Sophia, wie sie da so stehen.
Also unterm Strich nehme ich aus unserem Gespräch mit, Royals sind auch nur ganz normale Menschen, die eine Menge zu schultern haben mitunter, gerade wenn sie nicht aus der Royal Family selbst stammen, sondern eingeheiratet sind. Auf der anderen Seite sich aber auch wirklich ein schönes Leben machen können, wenn sie es richtig angehen. Was erwartest du jetzt von Meghan und Harry in den nächsten Wochen und Monaten?
Ich glaube, dass die uns noch sehr viel beschäftigen werden.
Ja, also nicht immer zur Freude der Königin, oder?
Nee, sicherlich nicht. Und ich hoffe auch nicht zulasten dieses kleinen Kindes, der Archie, dem sei es ja auch gegönnt, dass er eine unbeschwerte Kindheit hat. Ja.
Und ich hoffe, dass Meghans Vater jetzt endlich mal den Mund hält. Ich habe den neulich wieder beim Durchsetzen gesehen und gedacht, oh Gott, die muss sich ja in Grund und Boden schämen, oder?
Ich glaube, der blieb wirklich nichts erspart in den letzten Jahren. Ich glaube, auch für die Königin muss das schwierig gewesen sein, diese Schwiegerfamilie, die quasi dann so zum Königshaus dazu geheiratet hat. Aber auch das macht die stark, vielleicht als Paar, Harry und Meghan, weil die halt so auf sich gestellt sind jetzt.
Ne? Obwohl sie ja schon ein bisschen die Hosen anhat als Ältere, habe ich das Gefühl. Ja, aber es ist nur ein Gefühl. Ich kenne ja niemanden. Und vielleicht weiß sie auch ganz genau, was sie will, aber das scheint ja im Zusammenspiel mit der Queen nicht immer das Schlechteste zu sein.
Man gönnt dem Harry, dass er glücklich wird. Das hat er sich wirklich verdient. Nach dieser tragischen Kindheit, die der hatte, wünscht man ihm einfach, dass er glücklich wird. Und das geht vielen Engländern einfach so.
Wir wünschen uns für alle Menschen, dass sie glücklich werden, ob mit oder ohne royale Familie. Und in diesem Jahr noch irgendeine Hochzeit auf dem Zettel? Oder?
Nee, so an königlichen Großereignissen. Bald wird Königin Margrethe 80. Aber sage mal so, Hochzeiten müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
Margarete, die hat ja auch gut gehalten für ihre 80, ne? Die ist immer noch fitter und flott dabei.
Toll, es gibt kaum eine Königin, die so beliebt ist im Volk wie Margrethe von Dänemark.
Ich muss auch mal nach Dänemark, vielleicht nach Kopenhagen noch in diesem Jahr. Dann frage ich mal bei dir, ob es da im Schloss vielleicht noch ein Zimmer gibt oder zwei. Vielen Dank, Julia Melchior.
Danke dir herzlich, war schön hier.
Julia Melchior, war da nicht eine Menge Stoff dabei, den du hervorragend für den nächsten Smalltalk nutzen kannst? Den Link zu Julias letzter Doku über Letizia von Spanien packe ich dir mit in die Shownotes. Und selbstverständlich haben wir für dich auch eine royale Playlist erstellt mit Songs, die nicht nur den Hochadel Europas erfreuen. Klick dich da einfach mal bei Spotify durch, da sind eine Menge schöne Playlists im Zuge von Nonstop Nomsen entstanden. Wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, wäre mir das eine große Freude. Und da gibt es ja noch die ersten 8 Folgen, die ich dir gern ans Herz lege. Mehr inspirierende Geschichten von Menschen, die es auch ohne blaues Blut ganz nach oben geschafft haben, gibt es in meinem Buch Erfolgsmenschen. Und wenn du Lust und Zeit für ein persönliches Feedback an mich hast, super gern. Vielleicht dann mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.